Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, schönen Dienstagabend für Sie. Ja, ihm ist kaum ein Backstage-Bereich einer politischen Talkshow unbekannt. Als ausgezeichneter Journalist und stellvertretender Chefredakteur der Welt ist er natürlich ein gern gesehener Gast. Und seine Bestseller über Angela Merkel, die kennen Sie vielleicht schon. Jetzt knüpft er sich im neuen Buch Friedrich Merz vor. Herzlich willkommen, Robin Alexander.
Hallo.
So, jetzt haben wir gerade schon Schulnoten verteilt als Zwischenzeugnis. Da gab es in der Außenpolitik eine 2-, in der Innenpolitik eine 6 setzen?
Das muss man leider so machen, weil denen ist ja diese Richterwahl verrutscht. Und das ist etwas, was noch nie passiert ist und auch nicht passieren sollte. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist richtig in die Hose gegangen.
Das war aber auch so schwer zu verstehen, fand ich, weil das doch ursprünglich wurde das doch abgesprochen. Also diese SPD-Kandidatin, um die es jetzt geht, war ja abgesprochen mit der CDU.
Genau, das ist der Punkt. Man kann Argumente für beide Richtungen haben, wie immer man will. Aber wenn der CDU-Fraktionschef sagt, das ist für uns okay, und dann ist es nicht okay, dann ist richtig handwerklich ein Problem aufgetreten.
Und dann kamen ja noch ein paar andere Sachen, die hinterherkamen. Ne? Mal links, mal rechts, wie ein Fähnchen im Wind. All das müssen wir gleich besprechen.
Seit 15 Jahren berichtet er aus dem Reichstag und dem Kanzleramt. Ist Stammgast in den Politshows des Landes. Kennt das politische Berlin wie kein anderer.
Der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander.
Die Ära Merkel, das Scheitern der Ampelkoalition, Friedrich Merz Weg ins Kanzleramt. Ein Drama zwischen Machtzerfall und Machtwechsel. Mit scharfem Blick analysiert er das Geschehen in der Hauptstadt.
Ich berichte über Neuigkeiten aus dem politischen Berlin auf allen mir erreichbaren Kanälen.
Er gewährt fast schon intime Einblicke in die deutsche Machtzentrale. Nimmt uns mit hinter die Kulissen. Journalist und Autor Robin Alexander.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, Richterwahl, Debakel und so, da kommen wir auch alles noch drauf. Aber vielleicht erstmal, um Friedrich Merz besser zu verstehen, weil es eben auch in Ihrem Buch um ihn geht. Sie waren jetzt gerade in Rom mit ihm, als es darum geht, was die Ukraine-Hilfen angeht. Wie ist das dann so, wenn Sie mitreisen? In einem Flugzeug? Und wie gibt er sich Ihnen gegenüber?
Ja, ich bin ja nicht der einzige Journalist. Also die Kanzler nehmen da ein paar Journalisten mit. Und dann Friedrich Merz gibt sich sehr forsch und bringt seine Message rüber. Das war aber bei Olaf Scholz und Angela Merkel auch schon so. Und das Interessante sind dann, welche Nachfragen man stellen kann.
Ist das denn auch so, ich kann mich erinnern an eine Dokumentation über Olaf Scholz, da ging er so durchs Flugzeug, so die Ärmel hochgekrempelt mit einem Bier in der Hand und sprach dann so mit den Journalisten. Wie ist Friedrich Merz, wenn die Kameras aus sind?
Das ist was Interessantes, weil bei Angela Merkel galt immer, im Flugzeug darf nicht gefilmt werden. Das war eine eiserne Regel. Und als Olaf Scholz Kanzler wurde, wurde das aufgehoben, weil der nämlich diese Bilder hochgekrempelt und alle Journalisten schauen so zu ihm auf, haben wollte. Und bei der ersten Reise von Friedrich Merz, da durfte auch gefilmt werden. Ich bin mal gespannt, wie lange das durchgehalten wird.
Wie ist er denn dann? Also wie ist er so, wenn wir jetzt, Sie verbringen so viel Zeit mit ihm.
Na, das Interessante ist, dass Friedrich Merz ist eigentlich, wenn er mit Journalisten redet, gar nicht so unterschiedlich, wie wenn sie ihn öffentlich erleben. Das ist ja jemand, der für einen Politiker recht deutlich spricht. Ne? Man kann jetzt auch sagen, manchmal überzieht er.
Ja.
Aber man kann auch sagen, er ist authentisch. Ja? Mhm. Und das ist schon anders als bei Olaf Scholz. Also Olaf Scholz sprach unglaublich leise und unglaublich präzise. Und Merz ist da etwas flüssiger.
Und Angela Merkel ging gern auch mal mit den Journalisten Wein trinken. Macht er das auch?
Unterschiedlich. Also Angela Merkel hatte da ihre Vorlieben. Friedrich Merz bisher gar nicht. Der ist da, seit er Kanzler ist, sehr diszipliniert, weil er, glaube ich, auch ein großes Pensum hat und glaubt auch, sich seine körperlichen Kräfte einteilen zu müssen.
Weil er auch enorm unter Druck steht. Ne? Also er hat ja gesagt, hier, ich möchte was ändern, bis zum Sommer soll das jeder spüren, dass sich eben auch was verändert hat. Hat er sich damit zu viel aufgeheizt?
Ich glaube, das war nötig, weil wir kommen ja aus einer Krise, ne? 3 Jahre Rezession, schlechte Stimmung im Land, eine Regierung, die sich selbst in die Luft sprengt. Und da muss man als Kanzler so ein Aufbruchssignal senden. Und dann gibt es auch immer den alten Spruch, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie, da ist auch was dran. Also so leichte Aufschwungssignale, da den Scheinwerfer drauf zu halten, ist, glaube ich, nicht die falsche Taktik.
Und das hat ja auch bisher funktioniert, wenn nicht der ganze andere Kram drumherum passiert. Wir wollen noch ein bisschen bei Merz bleiben. Denn was mich noch mal interessieren würde, ist, wenn der so unterwegs ist oder so und eben dieser Druck ist und so, gibt es da so einen, wo er dann immer hingeht, also so einen engsten Vertrauen, wo er dann Vertrauten, wo er sich vielleicht auch mal Rat holt? Also
er hat natürlich viele Räume, wo wir Journalisten auch nicht hinkommen. Und er hat auch ein Team von Vertrauten, auch Zuarbeitern. Aber das Besondere ist schon, dass er sehr viel auch mit sich selbst ausmacht. Also er ist jemand, der entscheidend, das steht ja auch in meinem Buch, der in entscheidenden Phasen alle Mitarbeiter sagen, wie sie es sehen, und dann sagt er, jetzt schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. Und am nächsten Tag hat er dann eine Entscheidung.
Das war auch, was Sarah Siefert erzählt hat. Ne? So nach der Kanzlerwahl, erst im zweiten Wahlgang wurde er überhaupt gewählt. Und dann sagte sie irgendwie, der hat das so weggesteckt, also so weggewischt.
Und interessant ist, in manchen Situationen, also nicht im Alltag, aber wenn was Besonderes ist, fragt er auch seine Frau.
Ja? Ja. Ist die denn oft dabei dann auch?
Nein, die spielt im Politischen keine Rolle. Aber die war zum Beispiel an dem Tag der Kanzlerwahl im Reichstag. Und nachdem die erste Wahl ja gescheitert war, war sie auch in seinem Büro. Ja?
Okay, also das so ein bisschen diese Stärke eben da auch holen, von außen sozusagen.
Ja.
Und wenn wir auf ihn schauen, was seine Imagewerte angeht, hat er viel richtig gemacht?
Er hat kein gutes Image für einen Kanzler.
Früher, aber besser ist es geworden.
Ja, es steigt, aber von bescheidenem Niveau. So. Aber wir leben in so einer ganz seltsamen Zeit, wenn man so durchguckt, die großen Demokratien, Amerika, Japan, Italien, England, fast alle Regierungschefs sind unpopulär. Also im Moment ist es sehr schwierig zu regieren und populär zu sein.
Und wenn er Sie jetzt fragen würde, was kann ich besser machen? Was würden Sie
sagen? Da würde ich nichts sagen, weil diesen Fehler darf man als Journalist nie machen. Erstmal wird Politikberatung viel besser bezahlt als Journalismus.
Okay.
Und dann ist es auch so, ich bin ein Spezialist, hinterher zu sagen, was schlecht gelaufen ist. Und vorher zu sagen, was gut läuft, ist nicht mein Fachgebiet.
Aber wir können uns ja mal angucken, wie sein Weg bisher so war. Also der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie lautet ja auch der Untertitel Ihres Buches. Und seinen Kampf, überhaupt heute Bundeskanzler zu sein, den hat sich Mandy Mülling mal angeschaut.
Ganz kurz 1999, der junge Friedrich Merz kokettiert mit seinen Ambitionen.
Lass uns nach der Bundestagswahl 2002 darüber reden, wer bei uns was macht. Wenn Sie so weitermachen, werden wir wieder regieren.
Dieses rhetorische Zögern, das kann ich interpretieren. Vielen Dank, Friedrich Merz.
Gerne.
Künftiger Bundeskanzler der CDU.
Prognose richtig, allerdings erst nach der Wahl 2025 erreicht Friedrich Merz das Amt des Bundeskanzlers, ganze 26 Jahre später.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Merz, zupackender Macher, ehrgeizig, nach Selbstauskunft gehobene Mittelschicht, Kenner der Wirtschaft mit Steuererklärungsbierdeckel, nah am Volk. So sieht er sich gerne selbst. Und das Volk?
Wie finden Sie unseren Bundeskanzler?
Keine Ahnung. Ja.
Hat man nicht viel kaputt gemacht. Hat aber auch noch nichts Gutes gemacht.
Also ich denke, er ist auf einem guten Weg. Er gibt sich Mühe.
Er sagt, was er denkt und was er meint. Und ich finde, was er bis jetzt gemacht hat, ist auch ganz in Ordnung.
Der bricht ja alle Versprechen, die er gemacht hat.
Im Vergleich zu Olaf Scholz kommt da wenigstens mal eine klare Ansage und nicht so eine Rumeierei.
Wie der angefangen hat in der ersten Zeit unter Merkel, habe ich ja gedacht, er hat ein bisschen frischen Wind. Mittlerweile bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob der Wind aus der richtigen Richtung kommt.
Friedrich Merz war mal der frische Wind in der CDU. Seine erste Bundestagswahl mit diesem kuriosen Wahlwerbevideo.
In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich.
Merz steigt auf, er führt die Partei als Fraktionsvorsitzender, zusammen mit Parteichefin Merkel.
Ich arbeite unheimlich gerne mit ihm zusammen.
Bis sie ihn zwei Jahre später vom Fraktionsvorsitz verdrängt. Per Fax zieht er sich 2004 erst von allen Ämtern zurück. 2009 kehrt er der Politik dann ganz den Rücken. Stattdessen Karriere in der Wirtschaft. Zuletzt als Chef des Aufsichtsrats von BlackRock.
Das ist ein Vermögensverwalter. Und insofern fühle ich mich da ausgesprochen wohl mit.
16 Jahre bleibt Merkel Kanzlerin. Direkt nach ihrem Rückzug
werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
Mein Name ist Friedrich Merz, mit E.
Friedrich Merz mit E scheitert aber zweimal. Erst gegen Kramp-Karrenbauer, dann gegen Laschet. Erst im dritten Versuch wird er Parteivorsitzender.
Ich nehme das Wahlergebnis an.
Merz, ein hervorragender Rhetoriker, manche seiner Sprüche viel diskutiert.
Sagen Sie mal ein paar Beispiele.
Die kleinen Paschas.
Übrigens reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben.
Präsident. Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt.
Im Februar empört Merz die Menschen so sehr, dass sie protestieren. Der Grund: nach der Messeattacke in Aschaffenburg versucht Merz im Bundestag, die Migrationspolitik zu verschärfen. Nimmt für eine Mehrheit Stimmen der AfD in Kauf.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
Von meiner Partei aus reicht niemand der AfD die Hand.
Der Kanzler, der das eine sagt und was anderes tut. Dazu der Druck von rechts außen.
Halbwahrheiten
üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen muss auch in einer Demokratie niemand unwidersprochen einfach hinnehmen.
Der Umgang seiner CDU mit der AfD bleibt eine große Herausforderung.
Wie meistert er die Herausforderung mit der AfD?
Er hat gesagt, dass er mit denen nicht zusammenarbeiten will. Und vor der Wahl hatte er dann eine Phase, wo er nicht mit denen gesprochen hat, aber in Kauf genommen hat, dass sie für seine Anträge und sogar für einen Gesetzentwurf stimmen. Mhm. Das hat der Union sehr geschadet. Das war keine gute Idee. Und ich glaube, das hat er verstanden.
Hat er ja auch zu spüren bekommen bei der Kanzlerwahl. In Ihrem Buch ist das auch so ein bisschen so. Sie lassen die AfD so ein bisschen rechts liegen. Was halten Sie für einen guten Umgang mit der AfD?
Wie man mit der AfD umgeht, müsste eigentlich die AfD entscheiden. Weil selbstverständlich dürfte es eine Partei rechts von der Union geben. Nur die müsste sich bekennen zum Grundgesetz, die müsste sich bekennen zur Westbindung, die müsste überlegen, ob sie bei der Ukraine Russland richtig aufgestellt ist, ob sie zur Vergangenheitsbewältigung aufgestellt ist. Und wenn wir dieses durchgehen, ist überall ein Fragezeichen. Und deshalb ist die eigentliche Architektin der Brandmauer die AfD selbst.
Die SPD sagt ja, AfD verbieten, das ist jetzt so deren neue Agenda. Was halten Sie davon?
Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil es ist zweimal gescheitert, die NPD zu verbieten, die nun wirklich ganz rechts draußen war. Und es ist auch ein bisschen der Hilflosigkeit geschuldet, dass der SPD nicht nur nicht einfällt, wie sie gegen die AfD ankommt, sondern auch im Moment überhaupt wenig einfällt, wie sie eigene Themen nach vorne bringt. Und ich glaube, das merken die Leute.
Manche sagen, es ist ja so ein bisschen dem Image, ne? Dass man so ein bisschen sagt, die SPD stellt sich dagegen, so wie früher, so, ne? Dass das was fürs Image der SPD ist.
Ja, ich nehme denen das ab, dass sie das ernst meinen, aber es hilft ja nichts, es muss ja auch funktionieren. Und stellen Sie sich mal vor, so ein Verbotsverfahren dauert 4 Jahre, dauert 8 Jahre und in der Zeit druckt die AfD Plakate, letzte Mal frei wählen, diesmal AfD. Das ist für die doch eine Wahlempfehlung. Ja? Deshalb glaube ich, dass diese Idee der SPD nicht zu Ende gedacht ist.
Sagen Sie deshalb auch, das ist jetzt die letzte Chance mit dieser Regierung?
Das Besondere, wo wir gerade sind, und deshalb habe ich diesen Titel gewählt, ist, alles sieht ja noch so aus wie immer. Reichstag steht noch, gibt einen Bundestag, alles noch da, die Kulisse steht. Aber das Regieren ist ganz anders geworden. Es ist viel schwieriger geworden. Denken Sie mal, die neue Regierung musste große Finanzentscheidungen noch mit der Mehrheit des abgewählten Bundestags machen. Also ein schwieriges Manöver und ein Trick, den Sie genau einmal machen können. Oder jetzt diese gescheiterte Wahl der Richterinnen. Ja? Also Sie merken, die politische Mitte funktioniert nicht mehr. Es ist alles viel schwieriger geworden. Und wenn es schwieriger wird, werden die Ränder noch stärker. Und wenn die Ränder noch stärker werden, wird es wieder schwieriger. Also Sie haben so einen Teufelskreis.
Aber gerade deshalb verstehe ich das nicht. Also jetzt, wir haben das ja gesehen mit der Ampel, dass, wie die krachend gescheitert ist. Also gerade so dieses Untereinander, das war ja super unangenehm. Und jetzt passiert das schon wieder mit dieser Richterwahl.
Ja, aber genau darauf wollte ich ja mit dem Buch hinaus. Also ich beschreibe im Detail Olaf Scholz und Christian Lindner und Habeck und alle Tricks und auch alles Menschliche. Aber das Problem waren doch nicht die drei Leute. Das Problem war, dass die Verhältnisse so schwierig geworden sind. Dass Parteien zusammen regieren müssen, die sich eigentlich gar nicht mögen. Ja? Und dafür muss eine Lösung gefunden werden. Und deshalb, glaube ich, lohnt auch noch mal der Rückblick, was bei der Ampel eigentlich im Argen liegt.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei Kompromissen jetzt zum Beispiel. Und ich meine, Schwarz-Rot, die haben sich ja zusammengefunden. Also Klingbeil und Merz, glaube ich, das ist in Ordnung. So, aber trotzdem ist jetzt bei dieser Richterwahl, sind die gegeneinander, keiner geht einen Kompromiss ein.
Unterschätzen Sie nicht die Kräfte, die an diesen Menschen reißen. Ja? Auch Scholz und Lindner und Habeck, die haben am Anfang, wir sind die Fortschrittskoalition, dann haben sie alle Ingwertee getrunken und sich umarmt und geduzt und Selfies.
Stimmt, das waren tolle Fotos.
Auch ja, und, aber dann kommt der Druck. Und ob das, diese Beziehungen dem Druck standhalten, das weiß man nie vorher.
Eingeräumt hat ja jetzt Jens Spahn einen Fehler, was jetzt diese Richterwahl angeht. Das soll in Zukunft anders laufen. Gehen wir mal auf die nächste Personalie, Klingbeil, der Vizekanzler. Wie ist das da? Ist das ein Unterstützer von Merz?
Ja, natürlich. Also Friedrich Merz und Lars Klingbeil haben sich jetzt aneinander gebunden in dieser Legislaturperiode. Die sind jetzt ein Team. Bis zur nächsten Bundestagswahl, wo sie gegeneinander antreten werden.
So, das meine ich nicht. Ja. Ja, aber das ist doch so ein bisschen, also man hat so Lindner-Erinnerungen, oder nicht?
Das weiß ich nicht. Also unsere Demokratie funktioniert ja so, dass in Wahlkämpfen unterschiedliche Positionen vorgetragen werden, die aber nicht so unversöhnlich sind, dass man hinterher nicht miteinander reden kann. So. Und deshalb ist das völlig okay, dass die SPD einen anderen Wahlkampf macht als die CDU. Sie müssen sich nur wieder zusammenraufen können. Und das Problem bei der Ampel war ja nicht, dass die FDP anders drauf war als die Grünen. Das Problem war, dass sie keinen Haushalt mehr zusammen aufstellen konnten.
Ja, aber was kann man denn daraus lernen? Weil keiner will ja, dass das nochmal passiert, gerade die aktuelle Koalition nicht.
Ich glaube, und das habe ich auch in dem Buch rausgearbeitet, Die Leute wollen gar nicht, dass man sagt, das habe ich vor 10 Jahren gesagt, das gilt jetzt immer. Wenn man eine neue Position hat und man kann die begründen, dann nehmen die Leute einem die ab. Denken Sie mal, als der Krieg anfing, als Russland die Ukraine überfiel, da haben die Grünen gesagt, wir müssen Waffen liefern. Obwohl die Grünen ja früher immer die Friedenspartei waren. Aber sie konnten es begründen. Sie konnten sagen, da ist das internationale Recht verletzt, da ist jemand angegriffen worden, das ist auch in unserem Interesse. Und die Leute haben ihnen diese Begründung abgenommen.
Das habe ich damals noch. Sie waren da auch immer so nah dran. Ich habe mich gerade gefragt, wenn Sie das so erklären, weil Sie sind eben sehr nah dran in Berlin und auch gerade als damals so viel passierte, ne? Und ich weiß noch, als den großes Wumm gab, 2024 erst gesagt wurde, so, das war's jetzt, haben Sie als Erster irgendwie mit eine Nachricht geschickt. Wie läuft das mit dieser Kommunikation?
Naja, die Leute wissen ja, dass ich auch darüber berichte. Deshalb haben die auch ein Interesse daran, dass ich das mitbekomme.
Ja.
Und das ist ja meine Arbeit. Als Journalist müssen Sie versuchen, Informationen zu kriegen. Ja, und manchmal muss es auch schnell gehen.
Ja, aber Sie, ne, wir haben schon über Ihre ganzen Handynummern gesprochen. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Also dann auch, wenn Sie dann diese Nachrichten kriegen, Sie müssen die auch verifizieren. Erstmal gucken, Wer schickt mir das. Also jeder hat ja auch so seine Interessen. Wie machen Sie das?
Nee, aber ich weiß doch, dass die Leute Interessen haben.
Also, ja.
Dass die Leute mir damit keinen Gefallen tun wollen, sondern dass sie damit ein Interesse verfolgen, das weiß ich. Und ich muss da handwerklich, Journalismus ist ein Handwerk. Man muss jedes Ding zweimal checken, mehrere Quellen und dann geht das.
Sind Sie eigentlich bei den Bundespressekonferenzen, sind Sie da im Verein mit drin?
Ja.
Weil das ist ja auch nochmal so was Besonderes, ne, wo man das alles loswerden kann. Die sehen ja meist eher so aus, die Pressekonferenzen, dass ein Politiker vor der Presse steht und eben vorgefertigte Statements verkündigt. Aber die Hauptstadtpresse, die dreht ja den Spieß um und lädt sich seit 75 Jahren schon Politiker ein, um eben Fragen zu beantworten, statt eben so fertige Phrasen zu wiederholen. Lars Kaufmann hat sich das mal angeschaut.
Dies ist nicht nur irgendein Ort von Frage und Antwort, von denkwürdigen Auftritten und großer Politik. Dies ist ein ganz besonderer Ort.
Na, das Besondere ist, dass es ein Ort ist, den es eigentlich nur einmal gibt auf der Welt. Diese Institution nur einmal gibt auf der Welt. In dem Ort, in dem Journalisten die Politik einladen, Rede und Antwort zu stehen.
Denn hier ist die Politik nur Gast. Die Spielregeln und damit die Fragen kommen von den insgesamt 900 Hauptstadtjournalisten der Bundespressekonferenz. Heute vor der bekanntesten blauen Wand des Landes. Früher in Bonn noch Mahagoni vertäfelt. Alle Kanzler stehen hier Rede und Antwort. Bis zum Jahr 2000. Dann ist in der alten Hauptstadt auch die letzte visionäre Andeutung gemacht.
Sie sehen, unzertrennlich. Zwillinge.
Naja.
Und die Bundespressekonferenz zieht von der alten Hauptstadt in die neue. Immer noch dicht dran an der Bundespolitik. Das Kanzleramt zur Rechten, der Bundestag zur Linken und dazwischen die Spree.
Das ist sozusagen diese Symbolik dieses Ortes. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir unabhängig sind von der Bundesregierung. Und damit legen wir auch Wert drauf, dass in diesem Land die Presse halt nicht von der Bundesregierung gesteuert wird.
Doch die Auskunftsfreude der Ministeriumssprecher häufig überschaubar.
Können Sie uns sagen, aus welchem Etat das finanziert ist, im Einzelplan 14? Und gibt es schon einen vorläufigen Zeitplan?
Hierzu erfolgen enge Absprachen mit den USA zu den Details dieser Absprachen. Und des derzeitigen Stand können wir uns aktuell nicht öffentlich äußern.
Ich habe heute in der Sache nichts Neues mitzuteilen.
Der Fall ist uns bekannt und wir äußern uns grundsätzlich nicht darüber hinaus.
Das ist hier ja keine Talkshow. Das ist hier nicht sozusagen Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort und ich versuche deine Widersprüche aufzudecken, sondern wir stellen Fragen in der Regel an Sprecherinnen und Sprecher der Regierung. Das sind Angestellte von der Regierung, die haben einen gewissen Korridor, in dem sie sich bewegen können. Und mit denen muss ich nicht diskutieren, wollen sie vielleicht ihre Politik verändern.
Umso spannender, wenn die Entscheider selbst auflaufen.
Meine erste Pressekonferenz, die ich hier in diesem Saal geleitet habe, war Angela Merkel zur Corona-Pandemie, wo sie im Grunde gesagt hat, so, jetzt kommt da was, was wir nicht wissen und wir werden mal gucken, wie wir dann umgehen. Das kann einen auch mal nervös machen, weil man ja auch mit seiner eigenen Performance nicht unbedingt hier kläglich scheitern will.
Apropos Scheitern haben manche hier erlebt.
Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri, die nach einer Landtagswahl hier mit ihrer Parteispitze auflief und sagte, ja, ich habe jetzt noch drei Sätze zu sagen und dann trete ich zurück und dann ging sie wieder.
Oder Karl Theodor zu Guttenberg, der sich zu Plagiatsvorwürfen eben nicht bei der Bundespressekonferenz äußert.
Zeitgleich dann das. Die Journalisten verlassen den Saal. Das hat es noch nie gegeben. Später wird sich der Minister schriftlich entschuldigen.
Und dann gibt's noch den vielleicht berühmtesten Satz, der je in der Bundespressekonferenz gefallen ist. Sie kennen ihn alle.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Dieser Satz ist an diesem Podium gefallen und natürlich damit auch irgendwie erstens ein ikonischer Satz und zweitens damit auch irgendwie ein ikonischer Ort.
Nein, kein ikonischer Ort.
Matthias Feldorf, unser Vorsitzender, wollte historisch sagen.
Historischer Ort, ja. Haben Sie so eine Erinnerung daran?
Ja, das weiß ich noch. Das war ja damals die große Sommerpressekonferenz zur Flüchtlingskrise. Mhm. Übrigens, Freitag ist wieder Pressekonferenz und März dort, da sind wir mal gespannt. Und das Besondere, das hat ja Matthias Feldorf gesagt, und das ist wirklich wahr, der Vorsitzende der Bundespressekonferenz oder ein anderer Journalist entscheidet, wer drankommt und die Frage stellt. Ganz anders. Neulich war doch März bei Trump, da waren wir auch mit. Und bei Trump rufen alle und Trump kann aussuchen, wen er dran nimmt. Also wenn ihm die Leute nicht gefallen, nimmt er die halt nicht dran. Und das ist in Deutschland anders. Und das ist das Besondere an dieser Bundespressekonferenz.
Konnte man eigentlich, als Merz bei Trump war, konnte man das spüren, diese Anspannung im Raum?
Ja, das ist, man stand da ganz gedrängt und dann wird das alles reingerufen. Mhm. Wobei Merz hatte Glück, damals war eigentlich der Konflikt hier Donald Trump gegen Elon Musk, der gar nicht dabei war. Und Trump schimpfte auf Musk und Musk twitterte von außen. Und so war Merz so ein bisschen aus dem Feuer raus und da war er, glaube ich, auch ganz froh drüber.
Ja, dass er das irgendwie hinter sich gebracht hat. Ne? Aber wo Sie das gerade erwähnen mit dem Rein und Raus, mit der Kommunikation, das ist ja mittlerweile auch etwas, was sich verändert hat, oder? Dass, wenn irgendwie Sitzungen sind, dass auch Informationen raus und wieder reingehen können.
Ich glaube, das gab es früher schon, nur nicht so schnell. Mhm. Weil früher mussten sie ja warten, bis am nächsten Tag die Zeitung kam. Oder wenn sie in Magazin waren, bis dann nächste Woche das Magazin kam. Mhm. Und jetzt durch die elektronischen Medien kann man ja fast in Echtzeit die Informationen an die Öffentlichkeit geben. Und damit lesen die Leute in den Sitzungen, was sie gerade gesagt haben, was den Verlauf dieser Sitzung wieder verändern kann.
Das ist auch nicht ganz ungefährlich, oder?
Ja, aber man kann es ja auch ändern. Also Merz hat zum Beispiel bei dem letzten Koalitionsausschuss gesagt, alle Handys bleiben draußen. Mhm. Dann geht es schon mal nicht.
Ach, das ist doch auch bei der härtesten Tür, haben Sie von geschrieben. Vierte Etage Kanzler.
Das war die sogenannte Bunkerrunde, als Deutschland Gas besorgen musste, als die Russen das Gas abgedreht haben 2022. Und darüber haben die mit niemandem gesprochen. Das haben die völlig von uns verborgen und sehr interessant, weil es eine sehr erfolgreiche Aktion war, weil die ja es geschafft haben, das Gas zu besorgen.
Ich fand das aber auch so spannend. Beschreiben Sie nochmal, wie das da aussieht, wie man da so hinkommt.
Ja, das nennen die Bunkerrunde, ist aber nicht unter der Erde, ist wie gesagt im vierten Stock des Kanzleramtes und die haben so eine Tür, die ganz stark quietscht, wenn man so einen Hebel dreht, ja. Mhm.
Und dann sitzt man da drin und hat seine Ruhe. Sie sprachen gerade davon, dass Freitag die Bundespressekonferenz ist. Was erwarten Sie?
Bundespressekonferenz ist dreimal die Woche. Freitag kommt Merz zu seiner Sommerpressekonferenz.
Das meinte ich, genau. Weil Sie da gerade so gesagt haben, so, das wird aufregend. Was erwarten Sie da?
Da bin ich gespannt, ob die bis dahin eine Lösung haben für die Richterwahl. Sonst wird der Merz ganz viele Fragen dazu kriegen. Und das wird ihn nicht fröhlich stimmen, weil er eigentlich nicht über was anderes reden will. Der möchte überreden über den Investitionsbooster und was die Regierung alles so gemacht hat. Mhm. Bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, die Journalisten entscheiden, welche Fragen gestellt werden.
Ja, eben, genau. Haben Sie schon Nachrichten gekriegt dazu? Also ändert sich da wieder so ein bisschen die Gemengelage?
Das ist im Moment ganz schwierig, weil noch keine Lösung gefunden ist, wie man damit umgeht. Die SPD möchte an der Richterin festhalten. Mhm. Die Union sieht bisher dazu keinen Weg. Die Richterin wird noch mal ins Fernsehen gehen zu ihrem Kollegen Markus Lanz. Mhm. Das könnte auch was verändern, wie sie dort auftritt. Also bisher hat da keiner eine Lösung gefunden.
Ja, Sie selbst könnte ja auch sagen, gut, ich trete jetzt zurück. Aber das ist ja auch etwas, was momentan noch nicht im Raum
steht. Das Interessante ist, dass vor 20 Jahren es schon mal so eine Debatte gab. Damals gab es einen Juristen namens Horst Dreyer. Und das ist der Doktorvater von dieser Juristin. Mhm. Und der hatte damals zwei ganz ähnliche Themen in der Debatte. Und der hatte von sich aus zurückgezogen.
Aber sie will es ihm nicht nachmachen. Also, wir wissen ja noch nicht, was da alles hintersteckt. Aber wenn man sich überlegt, in wie schnell sie von der vorgeschlagenen Juristin zu einer war, deren Doktorarbeit angezweifelt wurde, das ging ja recht schnell.
Das mit der Doktorarbeit ist, glaube ich, wirklich Blödsinn. Das ist etwas, was aufgekommen ist, als man ratlos war. Die eigentlichen Fragen sind die von uns besprochenen tiefen inhaltlichen Fragen.
Ist das eigentlich so das, was Sie so begeistert an der Politik? Weil Sie immer so mit Herzenslust darüber reden. Ja, ist es das? Weil sich so viel ändert? Oder woher kommt diese
Begeisterung? Ich finde, das sind dramatische Vorgänge. Das ist doch irre. Ich meine, ich komme nach Hause, meine Frau, wie war es heute? Und ich, oh, das war so irre. So, und ich versuche das in diesem Geist auch in diese Bücher zu schreiben, weil das ist packend. Es sind dramatische Dinge. Überlegen Sie mal, Donald Trump wird gewählt und in derselben Nacht schmeißt der Scholz den Lindner
raus. Das
ist doch irre. So,
ja,
und das ist auch packend. Und ich finde, wenn man das auch so aufschreibt, ermöglicht man auch mehr Leuten, das zu verstehen und das nachzuvollziehen und sich eine Meinung zu bilden, als wenn man das nur akademisch aufbereiten würde.
Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause, wenn Sie dann nach Hause kommen? Wird dann darüber debattiert oder heißt es schon, nee, Papa, komm heute nicht?
Nee, ich habe 3 Kinder und die sind da unterschiedlich drauf. Und lustig war in der Corona-Zeit, da durfte man ja nicht so viel raus, da haben wir immer zusammen Netflix geguckt und gesagt, keiner darf an sein Handy wegen Familienzeit. Und ich durfte aber, weil ich muss ja wegen Infos und immer, wenn die SMS kam, haben meine Kinder gesagt, in der CDU ist wieder ein Sack Reis umgefallen.
Ja, das ist gut. Ja, das ist ja auch echt viel. Ne? Sie haben schon gesagt, da haben mehrere Handys irgendwie dafür, für diese ganzen Nachrichten. Das ist schon Wahnsinn. Reden Sie eigentlich auch mit Ihren Kindern über die momentane politische Situation? Also ist das schon so, dass es dann aber trotzdem jetzt mal abgesehen von allem so Thema ist, wenn Sie am Abendbrottisch
sitzen? Ja, klar. Also es ist ja, wenn man über Politik redet, dann kriegen die Kinder davon ja was mit.
So,
aber die bilden sich eine sehr eigene Meinung und die sind sich auch nicht immer untereinander einig.
Ja, aber wenn wir jetzt so, ich denke jetzt gerade an die Wehrpflicht. Das ist zum Beispiel jetzt bei uns mal Thema
gewesen. Das ist für uns was Bedrückendes, weil ich habe 2 Söhne. Und ich glaube, dass die Wehrpflicht kommt. Weil wenn Sie einfach überlegen, wie viel Gerät die Bundeswehr jetzt kauft, gerade mit diesen großen Milliardensummen, irgendwer wird das fahren müssen. Ja? So, und einerseits verstehe ich das, weil die Idee, Russland abzuschrecken, ist die richtige. Aber will ich, dass meine Jungs da hingehen? Will ich eigentlich nicht. Aber was soll ich machen? Da ist man ja wie jeder.
Was sagen denn Ihre Kinder dazu? Also haben die da eine Meinung zur Wehrpflicht?
Naja, die Jungs beschäftigt das. Also das macht denen auch Sorgen, aber die sehen den Konflikt auch. Also die wissen auch, was getan werden muss.
Ja, wenn wir auf die jüngeren Menschen schauen, sprechen wir oft über die Generation Krise. Und man fragt sich so ein bisschen, sind sie die Verlierer der Zeitenwende? Und vor allem, wie sehen sie denn eigentlich ihre Zukunft? Marie-Theresa Lasserre, die hat sich mit diesen Fragen im Gepäck auf die Suche nach Antworten gemacht.
Kraft, Ausdauer, Motivation. Eigenschaften junger Menschen. Dabei haben sie es nicht gerade leicht in diesen Zeiten zwischen Krisen, Kriegen und Klimawandel. Trotzdem blicken 56% der Jungen positiv in die Zukunft. Beim Heusbuttler Sportverein im schleswig-holsteinischen Amersbeek bei Hamburg haben wir Abiturienten getroffen und sie nach ihren Hoffnungen und Ängsten befragt. Hast du Angst vor der Zukunft? 4-mal Daumen runter, 4-mal keine Angst. 2 unentschieden.
Meldungen überschlagen sich von Tag für Tag, von Nacht zu Nacht. Und es wird immer gefühlt dramatischer. Ich versuche mich davon jetzt nicht so anstecken zu lassen.
Man kann nicht sagen, was in der Zukunft kommt. Deswegen kann man nur hoffen eigentlich. Deswegen ein bisschen eigentlich nur hoffnungsvoll gucke ich in die Zukunft, ja.
Generationenforscher sind sich einig. Junge Leute sind alle jung und ansonsten sehr verschieden. Was sie eint, Krisenerfahrung. Kriege, Inflation, Pandemie, Klima. 4 Krisen in kurzer Zeit. Auf 600 Seiten hat Philipp Sandermann im aktuellen Kinder- und Jugendbericht der Regierung die Lage junger Menschen in Deutschland analysiert.
Wir hatten einen sehr deutlichen Trend zur Individualisierung von jungen Menschen in den letzten 30 Jahren. Was aber hinzukommt, ist sozusagen eine stärkere Suche nach politischer Orientierung wieder. Und da würde ich schon sagen, sehen wir gerade bei den jungen Erwachsenen eine Repolitisierung.
Beispiel Klimaschutz. Der hat für Jugendliche immer noch höchste Prio. Aber nur 16% der 14- bis 27-Jährigen engagieren sich tatsächlich aktiv für Klima- und Umweltschutz. In der Runde beim Heusbüttler SV sind es mehr. Setzt du dich für den Klimaschutz ein?
Solange wir nicht wirklich merken, was los ist und wie sehr uns das betrifft, werden wir ein Stück weit auch wegschauen. Und das sollten wir definitiv nicht tun, weil das Problem so groß ist, so wahrscheinlich das Größte in Zukunft, beziehungsweise jetzt dann auch schon ist, was jemals zu lösen sein wird.
Wehrdienst. Über die Wiedereinführung wird vermutlich schon in naher Zukunft entschieden. Mit 61% lehnt das mehr als die Hälfte junger Erwachsener ab. Glaubst du, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist nötig?
Sag mal so, was muss, das muss. Und Landes- bzw. Europaverteidigung, auch im Hinblick auf mögliche militärische Auseinandersetzungen mit anderen Ländern, braucht man Soldaten für.
So ein Modell, dass man verpflichtend zumindest einmal sich damit beschäftigen muss und verpflichtend einmal irgendwie ein Infogespräch vielleicht bei der Bundeswehr besuchen muss, fände ich persönlich eine gute Maßnahme.
Beteiligung, das Zauberwort für mehr Engagement. Darin sind sich die Forscher ziemlich einig.
Inwieweit werden in ganz alltägliche kommunal- bis bundespolitische Entscheidungen eigentlich die Perspektiven junger Menschen, auch minderjähriger junger Menschen übrigens, mit einbezogen? Wir leisten uns eigentlich sozusagen, da wertvolle Perspektiven einfach nicht zu berücksichtigen.
Sie wollen gehört werden, sie wollen ernst genommen werden. Denn es ist ihre Zukunft.
Manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man so die älteren Herren dort stehen sieht, dass sie das nicht vertreten. Können Sie das verstehen, wenn das so empfunden wird?
Ach, da bin ich immer skeptisch. Also, dass ein älterer Mensch nicht mitdenken kann, was für Junge ist, oder eine Frau nicht weiß, was Männer wollen, da bin ich immer skeptisch. Mhm. Das ist nicht so. Politische Repräsentanz ist da, glaube ich, anders.
Ja, solange sie offen ist für alles, ne? Also ich glaube,
Merz ist der erste Bundeskanzler seit langem, der Kinder und Enkel hat. Ja? Also das ist auch was vielleicht die Perspektive verschiebt.
Das stimmt, dass man da eher drauf hört. Sagen Sie denn, wo wir bei der Zeitenwende auch vorher waren, die Olaf Scholz ja benannt hat, ist Friedrich Merz vielleicht der sie umsetzt?
Ja, das muss jetzt geschehen. Also das Problem war ja, dass wir so schwach waren und so käuflich erschienen, dass Putin dachte, er kann ein Land in Europa überfallen und alle sagen, ist egal, wir kaufen weiter dein Gas. Mhm. Und das wäre nicht gut gewesen. Und dass Scholz das geändert hat, ist ein Verdienst, ein historisches Verdienst von Scholz, das bleiben wird.
Mhm. Und was muss Merz machen, weil ihr Buch heißt Letzte Chance?
Naja, ich glaube, dass in der Mitte die Regierung, die Mehrheiten in der Mitte müssen funktionieren. Und was nicht mehr klappt, ist, als CDU die Grünen zu dissen und sich als FDP von der SPD also den anderen unter Wasser drücken, klappt noch, aber man selber drückt sich nicht mehr über Wasser, weil es rechts und links jetzt hier welche gibt. Mhm. Deshalb brauchen die müssen in der Mitte Lösungen bringen für die konkreten Probleme. Und ich glaube, dann gibt es auch noch alle Chancen.
Ja, weil wir haben ja auch schon über ihre Kinder gesprochen. Ja, das ist für die, glaube ich, nicht leicht. Also das ist zum ersten Mal so, dass wenn man in die Zukunft blickt, man so ein bisschen denkt, oh Gott, was kommt da?
Ich weiß nicht, also ich fand jetzt zum Beispiel die jungen Leute da in ihrem Film, die waren doch total patent und total schlau und so. Ja. Und ich finde überhaupt, dass wir haben doch keine blöde Generation, die sind doch total informiert eigentlich.
Darum geht es auch nicht. Ja. Ich fand, da war auch keiner, der pessimistisch in die Zukunft geguckt hat. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, wie ich so in dem Alter war, da konnte ich reisen. Wir haben uns doch weniger Gedanken machen müssen, oder?
Weiß nicht, auch früher gab es so Waldsterben und No Future. Also diesen Strang gab es auch schon. Mhm. Ja, andererseits Anfang der 90er, als wir so in der Uni waren, da war es ein bisschen rosiger, das stimmt.
Ja, das halt. Also, aber wir haben ja heute gesagt, wir können was verändern. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Sie eigentlich ganz optimistisch mit dieser Regierung in die Zukunft blicken. Ja? Lassen Sie unkommentiert.
Naja, als Staatsbürger muss man doch irgendwie die Daumen drücken. Man ist doch auch Staatsbürger, ist unser Land. Ne? Wär doch mal gut, wenn was klappen würde.
Ja, das allerdings, ja, genau. Davon gehen wir auch mal auf. So, ja, vielen Dank erstmal an Sie, dass Sie da waren. Das war wirklich hochspannend und toll erklärt. Morgen bei uns zu Gast Jennifer Weiß. Die hat nämlich ein neues Buch geschrieben, das heißt Nackt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Ha ha.